Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Weg zu einem belastbaren Frieden ist meist lang und schwierig. Von der Waffenruhe über den Waffenstillstand, einen Vorfrieden vielleicht, eine internationale Konferenz, die Ratifizierung bis zur Wahrheitskommission oder völkerrechtlichen Aufarbeitung, diplomatischen Beziehungen und Erinnerungsarbeit. Das dauert oft Jahrzehnte. Der Historiker John Leonhardt hat eine Reihe von hochgelobten Büchern gemacht, unter anderem Der überforderte Frieden, Versailles und die Welt 1918 bis 1923 und zuletzt über Kriege und wie man sie beendet, Synthesen. Ihn habe ich gefragt, aufgrund der aktuellen Diskussion, einen Krieg einfrieren, eine Auszeit, wie Fraktionschef Rolf Mützenich von der SPD vorschlägt. Das wäre doch ein historisches Novum.
Also es wäre vor allen Dingen ein historisches Novum in einem Augenblick, in dem eine ganz entscheidende Voraussetzung ja nicht gegeben ist, und das ist die relative Symmetrie auf dem Schlachtfeld. Das Einfrieren macht dann Sinn, wenn das Einfrieren nicht eine einseitige Konzession einer Seite bedeutet, weil man dann sehr schnell zu einer vielleicht nur taktischen Unterbrechung des Krieges kommt, die sich dann am Ende als fauler Frieden herausstellt. Und das haben wir sowohl in der Antike gesehen mit Karthago als auch in den 30er Jahren in der Begegnung der Siegermächte von 1918 gegenüber Hitler. Da muss man aufpassen. Das Einfrieren setzt etwas voraus und das ist im Augenblick nicht gegeben.
Verteidigungsminister Pistorius korrigierte im Deutschlandfunk seinen Parteifreund, den Fraktionschef Rolf Mützenich. Es sei eben kein beidseitiger Konflikt, Sie wiederholen das gerade, sondern ein einseitiger Angriffskrieg. Die Geschichte habe gezeigt, dass das so nicht möglich sei. Was Sie gerade sagen, ist wichtig. Im Gegenteil, eine taktische Atempause kann am Ende alles nur verschlimmern.
Genau das, das wissen wir aus vielen historischen Beispielen, also das Pazifizieren eines Aggressors in der Hoffnung, dass man mit Konzessionen ihn zum Frieden bewegt. Das ist die Hoffnung der Karthager gegenüber Rom und das ist die Hoffnung von Chamberlain und Daladier gegenüber Hitler in den 30er Jahren. Aber das Entscheidende ist, dass dieses Signal, also einseitige Konzession, und das würde ja im Augenblick Einfrieren bedeuten, dass genau dieses Signal dem Aggressor signalisiert, er ist auf einem guten Weg. Warum sollte er in seiner Logik dann nicht weitergehen? Und dann wird die Unterbrechung, die man mit dem Etikett Einfrieren versieht, sehr schnell zur taktischen Pause, um aufzumunitionieren, noch auf eine bessere Gelegenheit zu warten und dann den Krieg fortzusetzen. Also mit anderen Worten, das Einfrieren zum falschen Zeitpunkt kann den Krieg eigentlich eher noch mal intensivieren.
Genau. Anfeuern des Friedens durch Einfrieren des Krieges wäre eher eine Ermunterung des Stärkeren.
So ist es und deshalb kommt es eben darauf an, was ist der Moment, in dem man von Einfrieren spricht, wenn es eine relative Symmetrie gibt, die sich darin äußert, dass beide Seiten von der Fortsetzung der Kämpfe nichts mehr erwarten können. Dann kann man über Einfrieren, über das Einrichten von Pufferzonen, über einen Vermittler mit einem robusten Mandat sprechen, aber nicht in einer Situation, die wir ja jetzt haben, wo es eigentlich eher auf eine Defensive der Ukraine und Offensivmöglichkeiten Russlands hinausläuft. Und da sind wir noch nicht beim Faktor Zeit und der Frage, ob der Westen innerhalb der nächsten Monate noch besonders resilient sein wird.
Kriegsbeginne lassen sich meist ziemlich genau und einfach benennen, das Ende hingegen nicht.
Das Ende von Kriegen ist viel, wie ich es sage, ungleichzeitiger und es ist vor allen Dingen eben ein langer Prozess und kein Moment. Also der Moment, in dem man Unterschriften unter eine Waffenpause, einen Waffenstillstandsvertrag oder gar einen Friedensvertrag setzt, ist vielleicht erst der Augenblick, in dem dann eine Generation beginnen muss, einen Frieden zu gestalten. Denken wir nur an das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen oder Deutschen und Franzosen im 20. Jahrhundert. Das hat Jahrzehnte gedauert. Deshalb ist dieser Weg von einem Krieg zum Frieden sehr kompliziert und er braucht auch ein langes Engagement von allen Beteiligten. Und von diesem Moment sind wir, glaube ich, im Moment noch weit entfernt.
Dieser Weg ist lang und kompliziert, sagen Sie. Und von einer Sache sind wir auch entfernt, die bei Ihnen im Buch jedenfalls wichtig ist, nämlich Kommunikation und Vermittlung.
Es gibt keinen Frieden ohne Kommunikation und Vermittlung. Und natürlich damit ist die Frage verbunden, wie wird ein Weg zu einem Frieden begleitet? Wie wird er inszeniert? Begegnen sich Politiker, Diplomaten, Militärs auf so etwas wie Augenhöhe? Oder gibt es, das haben wir nach dem Ersten Weltkrieg erlebt, Rituale der Demütigung? Und wenn wir an die Art und Weise denken, wie Putin Geschichte für sich politisch instrumentalisiert, hat das natürlich noch eine umso größere Bedeutung. Und das bedeutet wiederum, dass ein solcher Frieden von Vermittlern, von internationalen Akteuren gut vorbereitet werden muss, um etwa Demütigungsrituale oder anderes zu verhindern. Also diese Frage von Kommunikation, von Medien, von Inszenierung, die wird uns irgendwann noch beschäftigen. Aber es ist eben der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, diesen Reifemoment in einem Konflikt zu bekommen, ab dem wirklich die Fenster der Diplomatie offen sind. Die Frage der Kommunikation und der Vermittlung kommt dann, wenn man diesen Schritt schon gegangen ist und kann in Richtung einer Verhandlung, vielleicht sogar einer Konferenz, mindestens aber so etwas wie einer Kontaktgruppe marschieren. Da sind wir im Augenblick auch noch nicht.
Sagt Historiker Jörn Leonhard. Er ist Verfasser des Buches über Kriege, wie man sie beendet. 10 Thesen.